Wie ist eure letzte Woche gewesen? Hattet ihr Ferien? Konntet ihr euch ein wenig erholen? Erich hat ja am letzten Sonntag von der Osterruhe gepredigt. Und ich muss sagen, ich habe das in diesem Jahr nötig gehabt, wie selten. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht nur Diakonin hier in der Gemeinde bin, sondern auch Lehrerin. Und das, was im Augenblick in den Schulen los ist oder nicht los ist, Wechselunterricht, Fernunterricht, Präsenzunterricht hin und her. Alle, die schulpflichtige Kinder haben, wissen Bescheid. Das ist wirklich sehr chaotisch. Und ich muss sagen, letzte Woche diese Predigt von Erich, die Osterruhe, ich habe mir das zu Herzen genommen und wirklich versucht, richtig zur Ruhe zu kommen, bevor morgen der Wahnsinn wieder losgeht. Ich hoffe, ihr seid über die Feiertage zur Ruhe gekommen. Denn heute werde ich euch mitnehmen auf einen Wettlauf. Einen Wettlauf zum leeren Grab. Die Geschichte steht im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 1 bis 10. Und ich muss zugeben, von allen Ostergeschichten ist das meine Lieblingsgeschichte. Sie handelt vom Aufbruch nach der Ruhe. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein weggenommen ist. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leintücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein, sieht die Leintücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegt hatte, nicht bei den Leintüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, das wir lesen können, bedenken und aus dem wir Konsequenzen auch für unseren Alltag ziehen können. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist unsere Ohren und Herzen öffnest für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Die erste Zeugin. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab. Was war vorher passiert? Wir wissen das. Karfreitag. Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben und wurde begraben. Dann war Sabbat. Samstag, der Ruhetag, Ausgangssperre. Aber am Tag nach dem Sabbat, am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, kommt Bewegung in die Sache. Maria macht sich noch vor Tagesanbruch im Dunkeln auf den Weg zum Grab. Sie kommt zum Grab und sieht, dass der Stein weggenommen ist. Johannes erwähnt an dieser Stelle nicht, ob sie ins Grab hineingegangen ist oder nur hineingeschaut hat. Zumindest erkennt sie, dass der Leichnam nicht mehr im Grab ist. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Marias Reaktion: Sie läuft los. Sie rennt los. Trechein, das Verb, das in dieser Stelle im Griechischen steht, heißt sie schnell bewegen, laufen, rennen. Ob aus Angst, Schrecken oder Erstaunen? Wir wissen es nicht. Vielleicht eine Mischung aus allem. Und sie kommt zu Petrus und Johannes. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. So wird er im Johannesevangelium immer umschrieben. Offensichtlich weiß sie, wo die beiden sich aufhalten. Ob die anderen Jünger dabei sind, erfahren wir nicht. Auch die Frauen, die wir aus den Erzählungen der anderen Evangelisten kennen, werden hier nicht erwähnt. Aber das, was Maria dann sagt, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben, weist darauf hin, dass Maria nicht allein war. Die Erzählung fokussiert sich an dieser Stelle auf die drei Protagonisten: Maria, Petrus, Johannes. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das, was Maria, Petrus und Johannes berichtet, deutet darauf hin, dass sie von einem Grabraub ausgeht. Eine Auferstehung der Toten kommt ihr nicht in den Sinn. Irgendwelche sie haben den Leichnam weggenommen. Und Marias eigentliches Problem ist auch weniger dieser Diebstahl als die Tatsache, dass sie nicht weiß, wo Jesus jetzt ist. Maria versteht nicht, was da passiert ist. Aber sie rennt los und erzählt, was sie gesehen hat. Sie bezeugt das, was sie erlebt hat. Sie ist die erste Zeugin des leeren Grabes. Die Konkurrenten. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Petrus und Johannes machen sich auf. Auch sie kommen zum Grab, wie Maria am Anfang der Geschichte. Aber anders als Maria rennen die beiden schon auf dem Hinweg. Das ist übrigens das gleiche Verb. Sie laufen miteinander, sind also Mitläufer oder lateinisch ausgedrückt Konkurrenten. Diese beiden Begriffe sind im Deutschen negativ belegt. Ein Konkurrent ist jemand, der das gleiche Ziel hat wie ich. Sei es in der Karriere, im Beruf oder beim Wettkampf im Sport. Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, aber gegen einen Konkurrenten muss ich mich durchsetzen. Ja, eventuell muss ich ihn sogar bekämpfen. Ein Mitläufer dagegen ist jemand, der mitläuft, ohne groß nachzudenken. Meist verwendet, wenn man im Nachhinein das Verhalten einer Person in einer Diktatur rechtfertigen will. Er war nur ein Mitläufer, kein Täter. Aber eigentlich ist doch jemand, der mit mir läuft, durchaus etwas Positives. Beim Fahrradfahren kennt man das. Ich lasse meinen Teamkollegen in meinem Windschatten mitfahren. Nach einiger Zeit tauschen wir. Das schont Kräfte. Wenn ich mir aber jetzt unsere Stelle ansehe, diese Szene, dann habe ich weniger die Tour de France vor Augen, sondern eher das etwas kindische Spiel, wer zuerst da ist. Also doch eher das, was wir unter Konkurrenz verstehen. Wobei auch concurrere, das muss ich die Lateinlehrerin aushängen lassen, im ursprünglichen Sinn zusammenlaufen bedeutet. Aber eigentlich in einem Wort geschrieben, also an einem Ort zusammenlaufen, militärisch zusammenstoßen oder aneinander geraten. Concurrere steht auch im Zusammenhang mit Wettkämpfen. Johannes betont hier, dass er vorausläuft, schneller als Petrus und dass er als Erster zum Grab kommt. Also doch eher ein Wettlauf als ein Windschattenlauf. Was war hier los? Warum rennen die beiden überhaupt los? Glauben Sie Maria nicht? Wollen Sie sich mit eigenen Augen überzeugen? Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden, nachdem sie Marias Worte gehört haben, den Impuls hatten, das muss ich sehen. Auf, da laufen wir hin, los, komm! Vielleicht war es ein gemeinsames Wir laufen los, das sich im Laufe des Laufens in einen Wettlauf verwandelte. Kennen wir das? Wir laufen, radeln, paddeln gemeinsam los und dann verwandelt sich das Ganze in einen Konkurrenzkampf. Und auf einmal kommt es darauf an, wer Erster ist, ohne dass man das groß thematisiert. Wir sind doch keine Kinder mehr. Und wenn ich mir die Berichte von meinem Mann von der Bergwanderfreizeit anhöre, dann ist es durchaus auch heute noch vorhanden. Wie war das Verhältnis von Petrus und Johannes? Die beiden gehörten immer zum Inner Circle der Jünger. Beide sind Jünger der ersten Stunde. Beide waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Beide waren mit im Garten Gethsemane ganz nahe bei Jesus. Petrus ist uns bekannter durch einzelne Geschichten. Der Gang auf dem Wasser, der Ausraster mit dem Schwert bei der Verhaftung von Jesus, die dreimalige Verleumdung nach der Verhaftung. Johannes ist aber nach eigener Aussage der Jünger, den Jesus lieb hatte. Waren die beiden Konkurrenten? Die Geschichten von Petrus und Johannes gingen auch später unterschiedlich weiter. Die Apostelgeschichte berichtet einige Episoden von Petrus. Johannes spielt da eher eine Mitläuferrolle. Von Johannes haben wir andererseits mehr Schriften. Neben dem Evangelium auch drei Briefe und die Offenbarung. Die Legenden erzählen vom Märtyrertod des Petrus in Rom und vom Exil des uralten Johannes auf Patmos. Über die Beziehung zwischen den beiden wissen wir nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da einen gewissen Konkurrenzkampf gab. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leintücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Johannes gewinnt den Wettlauf. Er kommt als erster zum Grab, bleibt aber vor dem Ziel stehen. Er schaut ins Grab, sieht die Leintücher, geht aber nicht hinein. Warum? Hat er Hemmungen, das Grab zu betreten? Reicht ihm schon der Blick auf die Leintücher, um zu verstehen, dass der Leichnam weg ist? Begreift er schon, dass die Leiche bei einem Diebstahl eigentlich nicht aus den Tüchern herausgewickelt worden wäre? Diese Stelle hat mich als Kind immer aufgeregt. Jetzt machen die schon ein Wettrennen und der Sieger bleibt vor der Ziellinie stehen. Als Jugendliche fand ich das Verhalten von Johannes eher bewundernswert. Die machen ein Wettrennen, vielleicht auch, um sich nach den traurigen Ereignissen ein bisschen auszupowern. Aber Johannes hat so viel Pietät, dass er nicht ins Grab hineinrennt. Er bleibt stehen und schaut. Ganz anders Petrus. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein. Petrus kommt nach Johannes an. Wörtlich übersetzt heißt es kam nun auch Petrus ihm folgend. Wobei das Wort für folgen auch den Nachfolger, den Schüler oder Begleiter bezeichnet, auf jeden Fall eigentlich eine untergeordnete Person. Ein kleiner Seitenhieb des Verfassers, doch etwas mehr Konkurrenzkampf. Petrus jedenfalls bleibt nicht stehen wie Johannes. Er geht ins Grab hinein, er schaut sich die Dinge genau an. Im Griechischen steht an dieser Stelle übrigens ein anderes Wort für sehen als bei Johannes davor. Petrus sieht mehr, nicht nur die Leintücher, auch das Schweißtuch, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, die Kopfbinde zusammenzuwickeln. Das sieht nicht nach einem Grabräuber aus. Kleiner Exkurs, dieses Schweißtuch ist so eine Art Taschentuch, das man benutzte, wie der Name sagt, um sich den Schweiß abzuwischen vom Gesicht oder den Händen. Es wurde aber auch benutzt, um das einem Toten aufs Gesicht zu legen. Wir kennen das auch aus der Geschichte vom Lazarus. Der kommt auch raus aus dem Grab noch mit dem Schweißtuch auf dem Gesicht. Genau, das dazu. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Jetzt wird es dubios, denn jetzt tritt auch Johannes ein. Es wird noch einmal betont, dass er eigentlich der Erste am Grab war. Aber warum geht Johannes erst jetzt ins Grab? Hatte er vorher Angst oder Respekt? Hat Petrus ihn aufgefordert, reinzukommen? Ihn aus seiner Schockstarre gerissen? Wir wissen es nicht. Nach dem Eintreten erst sieht und glaubt Johannes. Warum nicht vorher? Das wäre doch so schön gewesen. Johannes, der Überlegene, muss nur das leere Grab sehen und glaubt schon. Petrus dagegen rennt wie eine Dampfwalze ins Grab und wühlt alles durcheinander. Ich übertreibe. Nein, Johannes geht hinein, sieht und glaubt. Hier steht übrigens im Griechischen nochmal ein anderes Verb für sehen. Man kann also auf verschiedene Arten sehen. Interessant ist, dass Johannes, der Seher, der später mal die großen Visionen bekommt, die er uns in der Offenbarung niedergeschrieben hat, auf diese Weise zum Glauben kommt. Das richtige Sehen ist für Johannes offensichtlich die Voraussetzung für den Glauben. Und wie ist es mit Petrus? Glaubt er auch? Oder braucht er erst noch die direkte Begegnung mit Jesus am See im nächsten Kapitel? Auch das erfahren wir nicht. Johannes aber sieht und glaubt. Interessant geht unser Text auch weiter, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Das heißt, eigentlich ist das Sehen des leeren Grabes nicht nötig, um zu glauben. Die Erkenntnis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, hätten Johannes und Petrus auch aus der Schrift, aus dem Alten Testament erlangen können, wenn sie denn die Schrift schon verstanden hätten. Jesus wird später bei der Thomas-Erzählung sagen, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Der Schluss. Die beiden Jünger gehen wieder heim zu den anderen. Sie bleiben nicht im leeren Grab, sondern kehren zurück in den Alltag. Der Fokus des Textes bleibt bei Maria Magdalena, die offensichtlich nochmal mitgelaufen ist und nun allein draußen vor dem Grab stehen bleibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Was hat das mit mir zu tun? Die Geschichte vom Wettlauf ist eine großartige Geschichte, die man häufig überliest, weil danach eben diese berühmte Begegnung von Maria Magdalena und dem Auferstandenen, den sie für den Gärtner hält, kommt. Ich liebe diese Geschichte trotzdem, gerade weil sie ein bisschen sperrig ist und, wie ihr gemerkt habt, viele Fragen offen lässt. Aber was hat das mit uns zu tun? Sollen wir einen Einblick in die Beziehung zwischen Petrus und Johannes bekommen? Ich sehe drei Gesichtspunkte, die wir als Christen, als Nachfolger Jesu Christi aus dieser Geschichte lernen können. Erstens, Jüngerschaft, Nachfolge ist etwas Dynamisches. In dieser Geschichte wird viel gelaufen, ja sogar gerannt. Das heißt sicher nicht, dass wir als Jesu Jünger jetzt durchs Leben hetzen sollen, aber schon in dem Wort Nachfolge steckt etwas Dynamisches. Wir können uns an einem Punkt unseres Lebens entscheiden, ein Jünger Jesu zu werden, aber dann geht die Reise erst los. Unser Ziel ist es, von Jesus, unserem Rabbi, unserem Lehrer, unserem Meister zu lernen. Aber wir werden unsere Meisterprüfung in diesem Leben nicht mehr ablegen. Wir bleiben Lernende. Wir bleiben unterwegs. Fragt mal die Senioren in unserer Gemeinde, ob sie mit dem Nachfolgelernen schon fertig sind. Ursel schüttelt den Kopf, also richtige Antwort. Sicher kann es in unserem Leben mal Phasen geben, wo wir stehen bleiben, ausruhen, uns neu orientieren, vielleicht sogar umkehren müssen. Aber es sollte keinen Punkt geben, an dem wir sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich alles kapiert, jetzt kommt nichts Neues mehr. Ich möchte euch mit dieser Geschichte aus der Osterruhe vom letzten Sonntag herausholen und wieder auf den Weg setzen. Bist du bereit, weiterzulaufen? Zweitens, miteinander kommt man schneller voran. Ich möchte nicht sagen, dass Christsein ein Mitläufertum ist oder dass wir uns in der Gemeinde als Konkurrenten gegenseitig aus dem Weg stechen sollen. Aber ich möchte ermutigen zu einem Miteinanderlaufen, wo mal der eine vorläuft, mal der andere. Wir sind alle verschieden. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Wir können und sollen uns mit unseren unterschiedlichen Gaben bereichern. Johannes ist schneller gelaufen, aber Petrus ist weiter gelaufen. Und erst als Johannes im Grab war, konnte er richtig sehen und dann erst glauben. Wie empfindest du die unterschiedlichen Charaktere und Begabungen in unserer Gemeinde? Als Konkurrenz oder als Bereicherung? Drittens, sehen, glauben und verstehen. In dieser Geschichte wird nicht nur viel gerannt, es wird auch viel gesehen. Auf ganz verschiedene Art, mindestens 3 verschiedene Verben im Griechischen. Bei Johannes führt das zweite Sehen schließlich zum Glauben. Glauben bedeutet hier Gott vertrauen. Das richtige Verstehen kommt erst später bei ihm. Viele von uns neigen dazu, immer erst verstehen zu wollen, bevor sie glauben, vertrauen. Das ist im Prinzip auch nicht falsch. Beim Glauben geht es ganz sicher nicht darum, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Der Verstand ist eine Gabe Gottes, die wir gebrauchen sollen. Erkenntnis, Weisheit sind in der Bibel hohe, erstrebenswerte Werte. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass wir Gott nie ganz verstehen werden. Wir sind Gottes Geschöpfe. Wenn wir uns einbilden, Gott, unseren Schöpfer, intellektuell voll erfassen zu können, haben wir etwas ganz Prinzipielles nicht verstanden. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Wir werden nie an den Punkt kommen, dass alle Fragen geklärt sind. Ein Gott, den es gibt, im Sinne von, dass wir ihn vollständig begreifen können, gibt es nicht. Denn das wäre kein Gott. Wenn wir alles begriffen hätten, bräuchten wir auch keine Nachfolger mehr zu sein. In welchem Zusammenhang stehen Glauben und Verstehen für dich? Zu zweit unterwegs. Wie kann das Ganze jetzt konkret aussehen? Wer schon länger in unserer Gemeinde dabei ist, weiß, dass ich für das Thema Zweierschaften zuständig bin. Gerade in diesen Zeiten, in denen Gemeinschaft ja doch nur sehr reduziert stattfinden kann, sind Zweierschaften die perfekte Lösung für die Nachfolge. Man kann das ganz wörtlich nehmen und draußen miteinander laufen. So habe ich das gemacht am Freitag. Man kann miteinander spazieren gehen, sich austauschen, miteinander und füreinander beten. Man kann auch das per Zoom machen oder sich, im Augenblick ist es ja erlaubt, 2 Haushalte zu Hause treffen. Ich möchte jedenfalls an dieser Stelle nochmal wärmstens für das Thema Zweierschaften werben. Bist du schon in einer Zweierschaft? Dann gratuliere ich dir. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmt, damit wir uns als Zweierschaftsteams gemeinsam unsere Erfahrungen austauschen können. Suchst du eine Zweierschaft? Möchtest du dieses Thema jetzt doch nochmal angehen? Dann geh im Gebet doch mal die Leute durch, die du kennst. Und höre auf Gottes Stimme und trau dich, jemanden anzusprechen. Sei aber auch offen, wenn jemand dich anspricht. Und keine Angst, eine Zweierschaft kann man ausprobieren, zeitlich begrenzen. Sie muss nicht für die Ewigkeit sein. Kannst du dir unter diesem Thema gar nichts vorstellen? Dann nimm dir nach dem Gottesdienst mal unsere Kleingruppenbroschüre in die Hand oder schau sie dir auf der Homepage an. Da steht noch mehr zu dem Thema. Und bei Fragen kannst du dich gern an mich wenden. Meine E-Mail-Adresse steht in der Broschüre und ist auch auf der Homepage verlinkt. Die Osterruhe ist beendet. Wir machen uns wieder auf dem Weg. Kommst du mit? Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, um über das Gesagte nachzudenken, und ich schließe das mit einem Gebet dann ab. Jesus, ich danke dir, dass du vom Tod auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast und uns auf unserem Lebensweg vorangehst. Danke aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu laufen, zu zweit oder in kleinen Gruppen, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns jetzt zeigst, was dran ist, und dass du uns hilfst, nach der Osterruhe jetzt wieder aufzubrechen.